Hallo und herzlich willkommen zu Anarchie und Cello. Ich habe vor einiger Zeit mit der Künstlerin Lilian Wieser über das Unterbewusste, Selbsterkenntnis und schließlich über Tarot als Mittel und Tool zum Erreichen von Anarchie als gesellschaftliche Vision gesprochen. Diese Folge geht also an alle Cuties out there, die hin und wieder auch mal die Sterne oder eben die Karten befragen, wenn sie innerliche wie äußerliche Orientierung im Leben suchen. Ich finde, es ist ein ruhiges und warmes Gespräch geworden, in dem wir unterschiedliche Themen besprechen, von kulturhistorischen Aspekten des Tarots bis hin zur Heilung und was es braucht, Verantwortung zu übernehmen für sich und andere. Ich hoffe, diese Folge gefällt euch und öffnet euch die Ohren. Habt es schön!
Ich habe mich urgut vorbereitet.
Echt, wirklich?
Ja.
Voll geil, voll gut. Das macht meinen Job viel einfacher.
Ja, ich habe die letzten beiden Folgen durchgehört auch.
Wirklich?
Ja.
Welche Folgen?
Na, die, wie heißt sie? Galinda?
Galindo Maria Galindo.
Maria Galindo, die ja auch cool ist.
Mega krass.
Ist so cool. Und den David Graeber habe ich mir durchgehört.
Das ist auch eine sehr beliebte Folge, der David Graeber.
Ja, das glaube ich, ja.
Die Leute sind immer so, sie wollen Anarcha-Feminismus und so, aber die hören dann eher mal, die alten weißen Männer hören sie sich lieber an, als
die Frauen. Die Anarcha-Feministin.
Ja, es ist wirklich so.
Das geht, ja, es ist halt auch schwieriger zu verdauen, weil das, was sie sagt, ist schon, das ist schon, da geht es ins Eingemachte, da ist richtig so, das geht so voll ins Herz rein, finde ich.
Ja, voll.
Ja.
Und sie sagt das halt auch, also ich weiß nicht, ob du ja ein Foto von ihr gesehen hast, aber sie ist halt auch eher ein Punk, oder?
Ja, ich habe dieses Video gesehen, was du gepostet hast, wo sie den TED-Talk auseinandernimmt.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist halt schon, dann sitzt man ihr auch so gegenüber und im besten Sinne sieht man ja halt an, was sie alles auch erlebt hat und diese ganzen Kämpfe, das ist halt so wirklich im Alltag auch und gar nicht irgendwie nur am Schreibtisch oder so.
Ja, eher wie sie das gesagt hat, so dass die TheoretikerInnen nur die Sprache haben und so aufs Leben vergessen manchmal.
Voll, das finde ich auch so gut, wie sie sagt, so, die können nicht spazieren und so.
Ja, und zuhören und hinschauen, das hat mich total berührt, dieses Zuhören. Und aber wobei ich von der Spivak auch mal so, ich glaube, so einen Podcast gehört habe, wo sie auch sagt, sie schreibt keine Texte mehr, sondern lernt von den Subalternen, das, was sie macht.
Ah, okay.
Ja, also die ist gar nicht so hinterm Schreibtisch.
Ja gut, ich meine, wahrscheinlich hat sie jetzt auch so ein Tenure irgendwo, so einen endlosen, nie endenden Vertrag an irgendeiner Uni oder so, kann ich mir vorstellen. Mm. Also man muss, wo sie halt, also dem Zeitpunkt kannst du ja machen, was du willst. Irgendwie.
Ja.
Und das heißt, du hast dich gut vorbereitet?
Ja.
Wir sind halt hier, um über dich und deine Arbeit zu sprechen. Du bist Künstlerin, gelernte Strickerin, wie ich erst vor kurzem gelernt habe und voll cool finde. Du hast aber auch Kunstgeschichte und Kunstpädagogik studiert und gelernt. Du hast auch für Anarchie und Cello zwei Postkarten designt, die man kaufen kann und die auch zu den Bestsellers gehören. Also,
oh gut.
Kann man schon mal sagen. Also ein Mühsam-Zitat und ein Goldman-Zitat hast du illustriert. Das sind exklusive Postkarten, die man im Internet kaufen kann, um den Podcast zu unterstützen. Und du machst dich jetzt selbstständig mit dem Tarot.
Genau. Ja, arg.
Voll arg. Wie geht's dir gerade damit, mit dem Selbstständigwerden?
Jetzt finde ich mich langsam immer mehr rein, weil am Anfang war es schon so ein bisschen absurd zu sagen, so, ich werde Wahrsagerin und ich, eben mache mich mit der Ruhe selbstständig, hat schon die ganze Zeit, so am Anfang hat es schon so ein bisschen absurd sich immer angefühlt. Und mittlerweile ist es aber, jetzt komme ich langsam rein, jetzt wird es langsam normal und macht auch Sinn irgendwie.
Ja. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Es war eigentlich so, wie es viele sagen, die mit dem Tarot zu tun haben, aber es war tatsächlich so, dass das Tarot mich gefunden hat. Mhm. Und ich habe es schon gekauft auf einem Flohmarkt, aber es lag dann urlang herum. Und dann irgendwann lagen so zwei Karten herum in meinem Zimmer und ich habe mir die Frage gestellt, warum gerade die zwei Karten da so separat gelegen sind. Und dann habe ich angefangen drüber einfach zu lesen und habe so ein Buch runtergeladen und dann habe ich einfach nicht mehr aufgehört, mich damit zu beschäftigen. Das war jetzt vor 7 Jahren halt.
Wow, das ist ja schon voll lang her. Ja. It's coming along.
7 magische Jahre.
Voll geil.
Ja.
Okay, und dann hast du ja in der Zwischenzeit, also auch in deiner künstlerischen Praxis, dich dann immer mehr mit Tarot auseinandergesetzt, oder? Also es ging genau. Gar nicht unbedingt, oder ich stelle mir vor, es ging so drum, okay, um was geht's, was bedeuten diese Bilder und Symbole und so, und irgendwann hast du angefangen, auch deine eigenen Symbole zu entwickeln.
Genau. Na, am Anfang war das Interesse auf jeden Fall so kunsthistorisch. Also ich habe eben Kunstgeschichte so ein paar Semester studiert und ich habe halt in diesen Karten gesehen, das war das Kartendeck von Arthur E. Waite, also da gibt's, und Pamela Smith, da gibt es verschiedene Decks. Das ist 1920 ist das entstanden und da habe ich eben diese ikonografischen Symboliken und diese Ikonografie hat mich dann angezogen und ich dachte mir, ich würde gerne herausfinden, was eben so eine nicht-christliche Ikonografie herzugeben hat. Und dann, und das war damals, war das der Hajo Banzhaf, der ist so eh recht bekannt, wenn man sich mal anfängt mit Tarot zu beschäftigen. Und ja, das war eine sehr ergiebige Suche.
Mhm. Aber wieso sagst du, was eine nicht-christliche Ikonografie wäre, hat das auch Tarot viel mit dem Christentum zu tun?
Ja, tatsächlich okay. Ja. Also die Bildsprache, die gesprochen wird, muss auch sein christlich beeinflusst, weil Kunstgeschichte im Allgemeinen sehr beeinflusst ist vom christlichen Glauben, also zumindest in Europa halt oder in der westlichen Kultur. Aber die Bilder, die da herangezogen werden, sind auf jeden Fall auch christlich geprägt, also auch die Mythen, die da herangezogen werden. Ein Beispiel ist so die höchste Karte, also der höchste Trumpf, die Welt, die Nummer 21. Und da ist so eine androgyne Person in so einer Mandala, sagt man da. Und rundherum sind dann die vier Symbole der vier Evangelisten. Und was halt im Tarot deswegen eine Rolle spielt, weil es da auch um diese vier Elemente-Lehre geht. Und hat sich das Symbol, also da hat, und man hat da, wer auch immer das war, sich das Symbol dieser vier Evangelisten herangezogen, um dem eine Repräsentation zu geben, diesen Gedanken, dieser Vierteilung.
Okay, verstehe.
Ja. Mhm.
Aber das hat dich halt überhaupt nicht interessiert.
Was?
Also das Kunstgeschichtliche schon und so, aber halt quasi diese christlichen Symbole zu verwenden für deine eigene Praxis.
Genau. Also ich habe es jetzt nicht abgelehnt oder so, aber das steckt schon natürlich in dieser sehr alten Bildertradition steckt natürlich das ganze Patriarchat drinnen. Mhm. Und Und es gibt zum Beispiel also ganz, also es schreit einem eigentlich entgegen, wenn man feministisch eingestellt wird, dass es keine junge Frau gibt. Es gibt nur so die Königinnen eben und die Herrscherinnen, also Herrscherinnen sind ja Frauen, muss man nicht gendern. Und es gibt aber keine junge Frau. Es gibt einen Buben, es gibt einen Reiter, aber es gibt keine junge Frau oder kein Mädchen. Das ist schon arg irgendwie. Schon. Und obwohl das Tarot halt schon auch das auflöst, also es ist eben, wie vorher erwähnt, die höchste Karte, der höchste Trumpf ist eine androgyne Darstellung. Also es geht doch darum, solche Gegensätze aufzulösen und darüber quasi hinauszuwachsen. Das ist eigentlich so eine Message, die einem das Tarot auch mitgibt. Aber die Bilder sprechen halt diese Sprache. Mhm. Ja. Ja, was man halt von einer Tradition, die im 15. Jahrhundert begonnen hat, irgendwie vielleicht doch nicht verlangen kann. Mhm. Weiß auch nicht. Aber ja, ich habe das dann so gelöst, dass ich eben abstrakte Symbole entwickelt habe, wo diese körperliche Geschlechtlichkeit einfach gar keine Rolle spielt. Und versuche halt auch eine geschlechtsneutrale Sprache dann auch zu verwenden, was oft gar nicht so leicht ist. Mhm. Ja.
Okay. Und Farbe spielt ja auch eine Rolle, oder?
Genau. Genau, ich habe die vier Elemente eben, die sind im klassischen Tarot, sind die symbolisiert durch Kelche, Stäbe, Schwerter und Münzen. Und das steht eben für, ich weiß jetzt nicht, ob die Reihenfolge stimmt, aber für Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und bei mir ist das Rot, Gelb, Grün und Blau. Mhm. Ja.
Okay. Und warum interessiert dich das Tarot so sehr? Also was ist das Tarot für dich und warum ist das quasi so ein Mittel, das du gerne nutzen möchtest?
Ja, mich hat es einfach überzeugt, glaube ich. Also ich bin da sehr unbedarft dran gegangen, eben auch nicht esoterisch, sondern es hat mich einfach... So, ich wollte einfach wissen, was das auf sich hat und bin da recht mit einem recht naiven Blick auch immer auf das Thema zugegangen. Und es hat mich aber überzeugt, weil das einfach wirklich ein sehr reichhaltiges Feld ist, also wo man sehr viel draus ziehen kann. Und so das Bild, das ich mittlerweile am passendsten finde, ist, dass das Tarot ist wie eigentlich... Sprache im Allgemeinen, so wie ein Gefäß, das man befüllen kann. So, da hat man so ein paar Knotenpunkte, die alle so mythologisch oder metaphysisch oder philosophisch oder wie auch immer so eine Tradition haben und die man befüllen kann mit was immer man möchte oder was man eben erlebt. Es ist wie so ein Gerüst, an das man sich halten kann irgendwie. Ja.
Okay.
Ja.
Kannst du mir ein Beispiel geben? Wenn wir eine Karte ziehen?
Ja. Ja. Ich packe das da mal aus. Leg hier alles auf die Seite.
Voll gut, wie du das beschreibst. Voll der Radio-Pro.
Ja. Ja. Das weiß ich von Ö1. Da muss man immer beschreiben, was man macht.
Gut.
Das brauche ich nicht. Weil es gibt nämlich verschiedene Decks. Und das eine, was ich erwähnt habe, ist eben das Waite-Tarot. Da ist es. Das ist 1920 entstanden. Und das älteste ist aber, wobei ich glaube, es gibt vielleicht sogar noch ältere, das Marseille-Tarot. Das ist im 15. Jahrhundert entstanden. Und da sieht man, finde ich, richtig so diese Kulturgeschichte, die da drinnen steckt.
Ja.
Beim Waite, also das ist ja von Pamela Smith gezeichnet, das war eine Okkultistin, aber es wurde Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang, weiß ich nicht, wahrscheinlich Jahrzehnte, 1920, na, ist schon ein Jahrhundert lang.
Boah, ja, stimmt.
wurde nur dieser männliche Okkultist immer erwähnt als Bezeichnung für das Deck. Und aber die Künstlerin, die das gemacht hat, ist die Pamela Smith, und die war eben auch eine, selber auch ein Medium, und die hat, war Synästhesistin. Mhm. Und
also die hat quasi Farbe gehört und oder geschmeckt oder halt so.
Ja, sie hat Musik gesehen, glaube ich, oder Geräusche gesehen. Mhm. Und die hat das gezeichnet, und das finde ich aber auch sehr, sehr bezeichnend, also, weil es wirklich, sind einfach wunderschöne Bilder. Mhm. Und aber das Marseille-Tarot, magst du es anschauen?
Ja. Ja.
Ich pack das hier mal aus. Das ist das Wait.
Ah ja, das kenne ich. Das ist so das Bekannteste, oder?
Genau.
Also wenn man online dann Tarot, weiß ich nicht mehr, wie die Webseiten heißen, eingibt, dann kriegt man das meistens zu sehen.
Ja, das. Und aber auch eben hier das Marseille, das wirst du sicher auch kennen.
Das erinnert mich eher an so, da gibt es so Spielkarten.
Ja.
Ich weiß leider gerade.
Tarok.
Das kann sein.
Ja.
Mit so Ober und so.
Ja.
Ich glaube, so deutsche Spielkarten sind das oder so. Boah, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aha. Und das erinnert mich, die Linien erinnern mich da irgendwie dran.
Ja, und die Tradition ist auch verbunden. Also das ist, das Kartendeck, das Spiel, also die Kartenspiele und die Tarotkarten haben denselben Ursprung. Weil zum Beispiel das Tarok, das ja zum Spielen, das ja zum Spielen verwendet wird, hat auch dieselbe Struktur. Da gibt es auch diese Trümpfe, die dann auch diese römischen Zahlen haben und so.
Ah, cool. Okay, das wusste ich gar nicht.
Und das ist eben, also man muss das wirklich als kulturgeschichtliches Objekt betrachten.
Mhm.
Also da steckt auch ganz viel drinnen. Ich habe gestern noch jetzt wieder aufgefrischt, da gibt es auch diesen, da gibt es diesen Neuplatoniker, also gab es in Florenz des 15. Jahrhunderts, der Marsilio Ficino, und quasi der und möglicherweise Botticelli, aber das ist nicht sicher, aber auf jeden Fall Botticelli beeinflusst, sind diese, also der hat das veranlasst, diese Karten wahrscheinlich zu machen. Also das nimmt man an, denn man hat keine Belege dafür.
Mhm.
Aber es spricht sehr viel dafür, dass dieser Neuplatoniker, der auch eine Akademie geleitet hat, dass der diese Karten in Auftrag gegeben haben könnte, um diese Philosophien, um diesen Philosophien, die er da gelehrt hat und ausgebaut hat, ein Bild zu geben und die denen so... ja, es ist wie so ein pädagogisches Kartenspiel eigentlich, für Philosophie, kann man sagen.
Das Tarot?
Ja. Ja, das ist so
arg. Das finde ich cool.
Ja.
Das habe ich noch nie so gehört. Eben weil du auch am Anfang gemeint hast, ja, also das Esoterische interessiert dich gar nicht oder halt nicht. Und ich glaube aber halt, Tarot wird heutzutage eigentlich in erster Linie mit Esoterik in Verbindung gebracht, oder?
Ja, also... Es interessiert mich jetzt nicht überhaupt nicht, aber es war nicht so.
Ich bin immer so. Es interessiert mich überhaupt nicht.
Raus mit der Esoterik. Na, aber ich gehe sehr vorsichtig damit um, das schon, weil ich, also und das wird mir auch immer mehr klar, so wie schnell das gehen kann, dass man da so eine Ideologie in sowas reinpackt und eben, da gibt es ja, die sehr rechte Esoterik auch und so. Also ich glaube, man muss da schon sehr aufpassen, so was man daraus macht. Aber umso spannender, dem so geisteswissenschaftlich einfach nachzugehen, was das überhaupt ist. Und eben ein pädagogisches Kartenspiel, ich meine, hallo. Gut, das gibt es jetzt auch, das wurde auch schon... Also da gibt es auch viele, die das sich schon angeeignet haben, glaube ich, vom Tarot. Also da bin ich jetzt nicht die Erste, die da drauf kommt. Da gibt es zum Beispiel dieses Intuit heißt das. Das ist so ganz mega abstrahierte Bilder und das ist auch vom Tarot inspiriert.
Mhm.
Aber schon länger, also davon abge... Also ist kein Tarot mehr, aber... Aber ist daraus entstanden.
Ah, okay.
Es wird auf Instagram oft angepriesen. Ich krieg das halt.
Du musst mir mal schicken.
Ja, genau. Und das ist schon spannend. Und eben diese, dass man da noch, und das mit dem Gefäß, was ich gemeint habe, ist, dass man eben, man hat dann so eine Karte, hier habe ich jetzt zum Beispiel den Narren, der wird, den findet man meistens sehr sympathisch. Da geht es so um, ums, bei der Karte geht es so darum, so ein, weiß nicht, ob Shapeshifter zu sein, aber sich so in alle möglichen Rollen annehmen zu können. Das ist so einer lustig, dass einer, der keine Regeln akzeptiert.
Ah ja, okay. Ja. Also was ganz anderes als Anarchistinnen. Weil Anarchistinnen akzeptieren Regeln natürlich, wenn sie legitim sind.
Ja.
Und ausgeklügelt.
Ja, na also ich würde schon sagen, man könnte den Narren schon als Anarchisten bezeichnen, weil der macht halt, was ihm gefällt und weiß nicht, ob er rücksichtsvoll ist, keine Ahnung.
Ja, aber ich habe ja auch mal gelesen beim Narren, dass der eben auch so, der speaking truth to power, oder?
Ja.
Also halt so auch einfach eine sehr besondere Rolle hat am Hof eigentlich.
Ja.
Weil er sich Dinge leisten kann, die sich sonst eigentlich niemand leisten kann.
Ja.
Unter anderem eben auch dem König vielleicht mal so ein bisschen, oder wer auch immer da gerade der Herrscher ist, zu sagen, hä? Das ist ziemlich bescheuert von dir, was du gerade
machst. Ja, so über den Humor quasi.
Mhm.
Aber es sind sicher auch genug Narren geköpft worden.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, wahrscheinlich muss man sehr vorsichtig sein. So, es gibt eine feine Linie und wenn die übertreten ist, dann ist es zu spät.
Ja, ja, aber die so HerrscherInnen haben sicher eine besondere Beziehung zu den Narren immer gehabt oder so.
Voll.
Kann man schon vorstellen.
Und ja klar, okay, jetzt keine Regeln in dem Sinne halt akzeptieren, halt die wirklich halt umgekehrt einfach dumme Regeln sind, also weiß ich nicht. Mir fallen jetzt nur so Regeln ein, wie so spontan wie, wenn Unternehmen nicht zu ihren Profiten kommen in bestimmten Staaten, dass sie dann den Staat verklagen können oder so. Also ich sind jetzt schon sehr auf einer großen Ebene Regeln.
Und beim Anarchokapitalismus.
Ja, wahrscheinlich, weil mich das gerade so beschäftigt.
Ja, ich fand auch so schön, dass in irgendeinem Lexikon habe ich das mal gelesen, dass nämlich der Jolly in den Kartenspielen, der ist deswegen, kann man den für alles einsetzen, weil der eben keine Regeln, also weil der keine Regeln akzeptiert. Der kann alles sein. Der ist es ist auch mit Wahnsinn auch irgendwie verbunden, glaube ich. Also, dass das so nah beieinander ist, so. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt was vertausche. Aber genau, das fand ich eine sehr schön, das fand ich so ein schönes, weil eben, das ist normal einfach die Karte, die kann man halt für alles einsetzen, ist der Jolly. Aber dass das eben so einen Ursprung hat, dass der Narr sich in jede Rolle rein, so jede Rolle spielen kann und keine Regeln akzeptiert oder keine Regeln ernst nimmt vielleicht. Oder mit dem Humor über die Regeln hinweg schauen kann. Gibt der ganzen Karte eine ganz neue Dimension einfach.
Ja, auf jeden Fall. Es ist erstmal vielleicht auch eine gute Karte, nicht?
Ja, die mögen die meisten. Einmal hatte ich eine, die war dann so ein bisschen schockiert, also die hat das so als Schimpfwort. Diese Person hat das als Schimpfwort eher gesehen. Die war zuerst ein bisschen schockiert über den Narren.
Hast du noch Tee?
Sehr gerne. Und eben das habe ich eben gemeint, dass man dann so, da hat man dieses Bild, diese Karte und erzählt sich da so eine Geschichte dazu. Jetzt ist er plötzlich ein Anarchokapitalist geworden in unserer Geschichte. Und da kann man eben alles Mögliche reinpacken. Und das, was halt mir passiert ist, dann in meiner Auseinandersetzung, weil die ja halt doch schon so lang ist und ich habe schon so oft das ganze Set irgendwie so durchgekaut in so verschiedenen künstlerischen Auseinandersetzungen. Und jede Karte wird dann so zu einem Knotenpunkt von etwas, in dem man alles reinfüllen kann, was man möchte. Also das kann so über alles hinausgehen, was jetzt auch im Tarotbuch drinnen steht, eigentlich. Und Und dann wurde es nämlich auch so zu einer Auseinandersetzung mit Sprache, so wie jedes Wort für jede Person so was ganz anderes bedeutet ist. Und ist dann auch jede Tarotkarte für jede Person ein ganz anderes, also ist nicht was ganz anderes bedeutet, das Wort, aber man hat schon einen anderen Bezug. Jede Person hat so ein anderes System in weiß ich nicht, Mutter, die Herrscherin, der Mutter-Archetypus. Das heißt dann, das ist, hat zwar gewisse Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen, so was das bedeutet, aber was Mutter bedeutet, aber dann ist es doch für jede Person was ganz was anderes. Und damit spielt halt auch das Tarot. Das sind so Sachen, da kann man sich als Mensch drauf einigen. Das hat jeder irgendwie im Leben, so eine Rolle oder so einen Knotenpunkt, aber man schaut irgendwie alle schon von einer anderen Perspektive dann drauf.
Ja. Es geht eben um diese philosophische Herangehensweise an die Tarotkarten. Und eben dann auch, was können die Karten einem über einen selbst erzählen? Also was erzählen mir die Karten über mich?
Ja.
Oder?
Ja. Ja, es ist dann immer auch ein sich drin spiegeln und ja, und schauen, was so, ja, der Vorgang ist ja der, man zieht eine Karte, die möglicherweise zufällig, also ohne dass man eine aussucht, man zieht eine Karte und die soll einem ja dann sagen, was gerade wichtig ist oder was gerade im eigenen Leben relevant ist oder was so wo es hingehen soll. Und aus diesem Zufall heraus öffnet man sich dann dieser Nachricht oder was auch immer das ist und spiegelt sich eigentlich drin. Und das ist das, wo sich was bewegen kann in dieser Öffnung, in diesem Offensein für etwas. Und
also du hast das mal mit Selbsterkenntnis
genau
beschrieben.
Ja.
Also Fragen an sich selbst und an die Welt sozusagen.
Ja.
Warum findest du das so wichtig?
Ja. Ja. Ja, wo setzt man da am besten an? Ja, vielleicht wirklich beim David Graeber, weil den habe ich mir jetzt angehört, so zur Vorbereitung. Und der sagt ja auch so, man ist Anarchistin, wenn man so ohne jetzt Exekutive miteinander auskommt. Oder würdest du das so, kann man das so sagen?
Ohne Exekutive, also wenn es keine Polizei gibt, meinst du, oder so?
Ja, wenn
oder
man einfach halt auskommt miteinander.
Oder wenn man, wenn es halt kein Gewaltmonopol gibt, das entscheidet, ob dein Verhalten jetzt richtig oder falsch war. Und dieses Gewaltmonopol kann ja nicht irgendwie, das ist ja nicht unfehlbar und so. Ja. Also es tut so.
Ja.
Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt bestimmt zu RichterInnen, die sich denken, sie möchten wirklich gut entscheiden. Aber die Justiz oder jedenfalls die Staaten und das Gewaltmonopol, so wie es jetzt angelegt ist, ist ja nicht dazu da, um in erster Linie deine Freiheiten zu schützen, sondern und dein Leben zu schützen oder so, sondern es ist in erster Linie da, um. Also es gibt es natürlich schon so Rechtsbereiche oder so, aber in erster Linie ist das ja dazu da, um das Kapital zu schützen und die Eigentumsverhältnisse und die Machtverhältnisse, in denen wir allen drinstecken und so. Und ich glaube, was Graeber halt beschreibt in dem kurzen Text, ist halt, dass wir halt so sehr dran glauben, dass das notwendig ist, dass wir solche Gewaltinstitutionen brauchen, um uns nicht die Schädel einzuschlagen auf der Straße oder so. Und das hinterfragt er halt und er sagt halt, alle, die das hinterfragen, ist das schon mal eine anarchistische Perspektive, das überhaupt zu hinterfragen. Und vielleicht gibt es auch andere Wege, zu Übereinkünften zu kommen. Also man muss schon auch irgendwie auf ein also ich würde schon sagen, man muss sich ja organisieren. Mhm. Also man muss schon sich auf irgendwas einigen, mhm. sozusagen. Aber die Frage ist halt, ob es wirklich quasi solche Institutionen wie die Exekutive braucht, so wie sie, wie wir sie jetzt haben, um friedlich zu leben oder so. Und das würde ich halt eher in Frage stellen. Vor allem, weil wir ja auch sehen, dass die Exekutive auch super random, also ich meine PolizistInnen, die, es ist so random einfach, was die machen und was die nicht machen. Und es ist so abhängig vom Kontext.
Ja,
und
da geht es oft nur darum, dass die halt so eine Anwesenheit, dass so eine Anwesenheit spürbar ist, mehr als das, was sie durchsetzen wollen. Also zumindest habe ich das letztens, hat das jemand gesagt, dass da war so im Entenpark war ich da und er hat gesagt, ja, da ist die Polizei letztens einfach so vorbeigefahren und haben ihm gesagt, er soll die Enten nicht füttern. Und dann hat er gesagt, so, die Enten, nein, der soll die Viecher nicht füttern. Und dann sagt er, wieso sagen die, wenn sie Viecher sagen, dann sind ihnen die Enten sicher nicht wichtig. Und dann ist er einfach weitergefahren. Der Polizisten war einfach wurscht. also, Hauptsache, sie waren halt irgendwie da gerade, um nach dem Rechten zu sehen.
Ja, voll. Ja. Hauptsache ein bisschen rumpampen.
Ja, und das, was ich halt, wo ich halt die Brücke sehe, irgendwie zum Tarot ist, dass das Tarot einem hilft, über diese Sprache, die man dann spricht, also über dieses Denkgebäude, das es eigentlich aufmacht, so, dass man da sich selber kennenlernen kann. Und ich dachte mir dann eigentlich, dass das, was man, wie man so Anarchie schaffen könnte, ist, wenn man einfach diese ganzen, ich weiß nicht, ob das wurscht ist, ich glaube, es ist ein bisschen ein absurder Gedanke, aber ich spreche ihn einfach mal aus. Ja, weil, so, dass man das obsolet macht, dass man schafft, diese Regeln obsolet zu machen und dass man irgendwie schafft, eine Kultur zu bauen, in der sich die Leute, die Menschen so selber kennen dürfen und selber so, weil in dem Moment, wo ich weiß, wer ich bin, da kann ich auch gut mit mir umgehen und da kann ich nach den Dingen fragen, die ich brauche und muss sie mir nicht einfach nehmen, weil ich mir irgendwie, weil ich mir vorkomme, als wäre ich von der Gesellschaft übrig gelassen oder übersehen geworden oder so. Mhm. Und so eine Kultur auch des Zusammenhalts, also in dem Moment, wo ich das über das sprechen kann, was in mir vorgeht, dann kann ich das auch kommunizieren. Und ich habe so das Gefühl, dass Tarot schafft so etwas, wo man so in ganz so tiefe Gefilde abtauchen kann und sich so an den, weiß ich nicht, dunkelsten Ecken kennenlernen kann, wenn man möchte. Also das, man macht ja eh nichts auf, was man nicht aufmachen möchte, so denke ich mir im Tarot. Aber das dachte ich mir so, das würde da drinnen stecken vielleicht, so dass man das vorwegnimmt. Also dass man eben die Gesetze einfach nicht braucht, weil man auskommt miteinander einfach. Also das ist zumindest das, was ich so, das ist so meine Vision ein bisschen. Ich möchte jetzt eben auch so Gruppen veranstalten, Workshops machen und so mystische Dialoge ist jetzt der Begriff, unter dem ich jetzt gerade verhandle mit mir selbst und da am Hand vom Tarot so eine Gesprächskultur aufzubauen, wo man sich eben gegenseitig zuhören kann, so wie die Maria Galindo das auch gesagt hat, das fand ich so schön.
Ja, dass man so eine Sprache findet oder so ein Benennen und so.
Ja, und auch so das Gefühl hat, so man einem wird zu, mir wird zugehört, wenn ich spreche. Also so eine Kultur zu bauen, wo jede Person das Gefühl hat, man wird gehört auch. Und wenn ich was brauche und sag, was ich brauche, dass man da auch gehört wird irgendwie.
Voll, das finde ich voll wichtig. Ich finde auch die Idee voll gut, dass du das in der Gruppe machst,
ja.
Weil es stimmt ja schon, also ich habe, ich bin ja auch der Meinung, dass wenn man sich selber besser kennt und wenn man sich selber um sich selbst kümmert und so und wenn es einem gut geht,
ja.
Dann kann man sich auch um andere gut kümmern.
Ja, also, erst dann, ja.
Ja, tatsächlich ist man auch erst empfänglich für andere oder eben auch, man weiß ja auch dann besser, wie kann man sich so um andere kümmern, dass man sich selber nicht komplett vergisst,
Voll.
Weil natürlich kann man sich um andere kümmern, ohne sich um sich selbst zu kümmern, aber die Aufgabe wäre es natürlich, dass beide, ja. Dass es beiden gut geht.
Ja, also, da brennt man dann schnell aus, weil das ist, glaube ich, so die, also so, soweit ich das beurteilen kann, von so SozialarbeiterInnen, also das ist auch nicht selten, dass sich die ausbrennen auch im Beruf oder LehrerInnen oder wie KindergärtnerInnen und so weiter.
Ja, voll, ja. Voll. Aber eben, was ich halt wichtig finde, ist die Gruppe, weil was bringt mir das, also eben, ich kann diese Art der Kommunikation erst lernen, wenn ich's ausprobiere mit anderen.
Ja.
So. Und ich kann das auch erst, und dann ist auch wichtig, glaube ich, und also das ist halt eben so ein bisschen, geht halt schon in so therapeutische Erkenntnisse,
ja.
Aber halt, indem man sich selber kennt, indem man das kommunizieren kann, dass auch eine Reaktion kommt, die anders ist, als sie vorher war. Also, dass man neue Erfahrungen machen kann, um dann auch gemeinsam irgendwie diese neuen Erfahrungen zu instituieren oder halt zu kollektivieren oder halt irgendwie Strukturen draus bauen zu können. Aber eben, also ich finde das cool oder ich finde das wichtig, eben diesen Selbstbezug oder diese Selbsterkenntnis in Bezug auf eine Gruppe zu machen oder halt in einer Gruppe auch stattfinden zu lassen.
Ja.
Weil sonst bleiben wir halt so auf uns selber irgendwie zurückgeworfen. Und es ist ja auch so, dass die Strukturen, also ich kann ja dann noch so klar sein irgendwie und das sagen, also und dann ist wieder das, was Maria Galindo auch gesagt hat. Dann gibt es aber halt, es gibt das System, das nicht zuhört und das sich dafür gar nicht interessiert, was du sagst sozusagen. Voll. Und wahrscheinlich ist dann halt dann auch die Aufgabe, Leute zu finden, die sich halt schon dafür interessieren. Und je lauter man dann halt wird, Gemeinschaft, also wenn es jetzt so Richtung soziale Bewegung geht oder so, je lauter man dann halt wird, desto eher kann man vielleicht das System dazu zwingen, zuzuhören.
Ja, und hat vielleicht auch einfach einen Vorschlag, wie es gehen könnte. Weil es wird ja dann noch voll oft gesagt, so was, ich weiß, also, keine Gesetze, dann ist es auch so, oder keine Noten, so das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich leichter drauf zugreifen kann, von dem, was ich weiß. So keine Noten, haben die ja keine Motivation, das geht nicht. Aber es stimmt einfach nicht. Und wenn man einen Raum baut, wo die Neugierde, wo man die Neugierde ausleben kann, dann brauchst du keine Noten, um was zu lernen. So. Und so sehe ich es ein bisschen so, da eine Kultur zu schaffen und da einen Raum zu schaffen, so, wo man selber lernt und eben auch aufzeigt, dass es anders geht einfach. So das zu bauen, was man sich wünscht, wie es sein soll irgendwie.
Ja, das finde ich auch voll wichtig.
Ja.
Also halt dieser kulturelle Aspekt, deswegen auch voll, voll wichtig, dass man da halt, also natürlich ist da voll viel angelegt und man will ja Geschichte auch nicht unbedingt auslöschen, also weil man lernt ja auch nicht von Geschichte, die man ignoriert oder die man auslöscht. Also man will ja nicht genozidal sein,
genau.
Sondern man will ja sagen, okay, das ist scheiße, was, also halt nicht das jetzt, nicht die Karte an sich und das Bild, sondern natürlich gibt es da viele Elemente, die es zu kritisieren gäbe oder wo man sagt, okay, vielleicht ist das nicht mehr so zeitgenössisch nicht mehr so relevant oder halt auch, vielleicht haben wir jetzt auch einen Moment erreicht, wo wir das hinter uns lassen können und wo wir halt neue Bilder schaffen können und neue Symbole. Und das finde ich halt voll wichtig, wenn deine Absicht ist, eine neue Kultur zu schaffen oder halt Prozesse zu unterstützen, wo das möglich ist, dann ist natürlich auch wichtig, dass das Mittel, das du einsetzt und das Tarot, das du einsetzt, das auch widerspiegelt.
Ja, voll schön gesagt, finde ich. Wobei ich manchmal auch so, also das Gefühl habe, weil ich habe eben ein ganz ein neues Erscheinungsbild geschaffen von etwas, das bereits da ist. Und aber ich habe oft das Gefühl, dass so das klassische Tarot für viele Leute trotzdem zugänglicher ist. Also da ist so diese Abstraktion, ist da oft für viele gar nicht so interessant. Und da denke ich mir oft, es hätte es nicht gebraucht eigentlich, so mein abstraktes Tarot, aber natürlich schon auch, aber auf einer anderen Ebene. Aber von dem her, da etwas zu haben, wo viele Leute drauf zugreifen können, da ist das Tarot schon so, das Tarot de Marseille oder das Pamela Smith Tarot sind schon ganz gute Werkzeuge eigentlich. Mhm. Die geben schon extrem viel her und vielleicht dann sind vielleicht dann auch auf ein Grund darüber nachzudenken, was seither passiert ist, so seit dem 15. Jahrhundert, so was sich da in der Philosophiegeschichte getan hat oder so, weil da schon und auch was wir verloren haben, weil das Tarot de Marseille, das ist entstanden in einer Zeit, wo man so den Dingen, also in der Sprache und in den Dingen so das Göttliche geglaubt hat, sehen zu können. So, wo in allem so was Magisches und eine Erkenntnis drinnen hätte sein können. Mhm. Und wo es nur darum geht, so die Message irgendwie zu durchschauen. Und das hat dann über Descartes und diese ganzen Materialisten, ich weiß jetzt gar nicht, ob man es wirklich so nennt, aber über diese wissenschaftslastige Weltsicht hat sich das verloren und da ist so ein bisschen so magisches Weltbild verloren gegangen und das ist eigentlich schade, also das ist eigentlich ist schön, also ich habe so das Gefühl, dass ich das über das Tarot so wieder neu, also quasi so neu aufleben kann, aber man muss eben schon noch aufpassen, dass es dann nicht so etwas so verkitscht wird, die Vergangenheit oder so.
Ich finde auch, das ist natürlich auch voll der legitime Zugang zu sagen, okay, das ist einfach eine Bildsprache, die ist so tief in uns drin, dass wir intuitiv was damit anfangen können. Und auch wenn wir es gar nicht mehr gewöhnt sind, so genau hinzuschauen, also halt so lange ein Bild zu studieren, wer macht denn das überhaupt noch? Also wirklich lange hinschauen. Aber eben, wenn, dann kann man schon eben mit den einzelnen Elementen und was das halt kulturgeschichtlich für uns bedeutet, anfangen. Und es stimmt natürlich, wenn dann halt, man kann dann halt auch Fragen stellen, warum ist das Mädchen nicht da oder warum ist das eben eine patriarchale Darstellung oder je nachdem, wie die Person dann auch reagiert.
Ja, was halt dann ansprechend ist. Und es ist halt, wie Kunst einfach ist, man spiegelt sich drinnen. Also das ist ja egal, ob ich jetzt eine Tarotkarte anschaue oder den Da Vinci Museum obwohl die auch nicht so weit entfernt sind. Oder vielleicht was Modernes, weiß nicht, Motherwell ist gerade in der Frei, keine Ahnung. Aber man das anzuschauen und sich zu fragen, wer bin ich da drinnen oder was spüre ich da drinnen? Und das Tarot ist halt so ein System, das ist leicht zu durchschauen. Da kann man leicht so reingreifen und einen Halt finden. Und das ist eigentlich sehr eine sehr praktische Eigenschaft, finde ich.
Du hast jetzt gerade noch von Magie gesprochen. Was meinst du mit Magie? Also halt auch, weil ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Aber Magie ist, glaube ich, was auf Social Media auch gerade sehr erfolgreich ist, teilweise. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht, also dass man sich auch abgrenzt von gewissen Magiern. Magierinnen.
Ja. Yeah.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, aber halt, ja, ich glaube, das ist ja auch diese ganze Sternzeichendebatte und so, aber was bedeutet für dich genau Magie?
Ja, also für mich hat sich das in der Auseinandersetzung mit dem Tarot eigentlich so gebildet. Und ich habe einfach beobachtet, dass wenn man so anfängt, eben von nach diesen Zeichen zu suchen und das Tarot, also ich sage dann oft auch so, das Tarot ist eine Synchronizitätenmaschine. Also weißt du, was eine Synchronizität ist? Es ist so ein Begriff, der von C.G. Jung geprägt worden ist. Und da geht es so darum, dass so, das sind so absurde Zufälle, wo Sachen zusammenkommen, die irgendwie absurd sind, aber so in der eigenen Aufmerksamkeit sowas aufmachen. So, man weiß ich nicht, man denkt an, also ich schaue eine Serie, wo es irgendwie um Monster geht und dann bin ich auf einer Party und plötzlich wird so, oder das Thema Monster spielt irgendwie eine Rolle für mich und dann bin ich auf einer Party und da wird dann so ein Monsterspiel gespielt, wo man so einen Monsternamen auf der Stirn hat und alle müssen es herausfinden. Und es ist sowas, das kommt halt zusammen. Man könnte denken, es ist halt Zufall und ich mache irgendwas Besonderes draus. Aber das sind so die Sachen, wo ich gelernt habe, einfach da steckt das Unbewusste drinnen. Also da, wo diese Dinge irgendwie einem eine Aufmerksamkeit, da ist irgendeine Aufmerksamkeit da, sonst würde man das nicht sehen. Und da kann man sagen, der Kosmos schickt mir eine Nachricht oder man sagt, mein Unbewusstes beeinflusst mich so sehr, dass ich glaube, da passiert irgendwas Magisches, aber es ist relativ wurscht für mich, von welcher Seite das jetzt kommen soll. Aber da geht es um so eine Offenheit. Da geht es so darum, dass man so offen ist. Und das Tarot macht das. Also da habe ich dann in einer Legung eben zum Beispiel den Narren. Und dann achte ich so viel mehr auf meine närrischen Anteile zum Beispiel. Okay. Und dann kommen die so mehr zum Vorschein vielleicht. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es so direkt geht wie jetzt dieses Beispiel, aber schon ein bisschen in so und ja, das macht halt was auf und das lässt sich auch oft gar nicht erklären, was das ist und das ist halt schon magisch einfach. Also ich verwende es auch gar nicht so oft, aber das Wort.
Okay, also du hast ja ein bisschen drüber geredet, also ein bisschen, wir haben hauptsächlich darüber geredet, wie du dann auch quasi mit dem Tarot eine andere Kultur schaffen möchtest.
Ja.
Und jetzt bist du hier bei mir, das heißt, du interessierst dich für Anarchie.
Ja.
Was ist so dein Bezug zum Anarchismus?
Ja, also ich finde ja, dass so, das klassische Bild, das man hat, ist halt so der Punk, der auf alles scheißt und so. Und aber auch eine gewisse Anziehung hat. Also ich finde Punks ursuper, das hört sich jetzt so negativ an, was urschön ist, dass es so eine Position gibt in einer Gesellschaft und die braucht es auch unbedingt.
Ja.
Und gleichzeitig sehe ich jetzt so deinen Podcast als so den Versuch, und das hast du auch gesagt, den Versuch da, ein anderes Bild auch von Anarchie zu kultivieren. Und es gibt ja viele Menschen, wie man bei deinen Aufnahmen, bei dem, was du veröffentlichst, merkt, die sich sehr genaue Gedanken darüber gemacht hat, wie so ein Auskommen ist. Und das gefällt mir einfach wirklich gut. Also vor allem irgendwie, weiß nicht, so diese Hippie-Position, die ist schön. Und vielleicht auch will vielleicht was Ähnliches. So. Ich habe auch das Gefühl, das trifft sich auch oft im subkulturellen Raum, keine Ahnung. Aber die Anarchie, also ich glaube, diese politische Ebene daran ist, glaube ich, das, was mich anzieht. Also ich denke mir, auch jetzt, wenn man sich mit Klassismus auseinandersetzt, da gibt es einfach eine Ebene, so da kommen, glaube ich, Menschen aus Arbeiter in den Background und die Hippies kommen gar nicht so gut miteinander aus, glaube ich. Das ist oft so ein, weiß nicht, ob es Neid ist oder da passt halt was nicht zusammen. Ich habe das Gefühl, der Anarchismus könnte vielleicht, und das ist ein Gedanke, der entsteht jetzt gerade, wo ich sage, aber der Anarchismus könnte so ein Gefäß sein, in dem man das so vereinen kann vielleicht. Das Politische und dieses Utopische oder dieses Liebevolle auch.
Dass man es zusammenbringt.
Ja. Mhm. Ja. Also ich will jetzt, weiß nicht, Hippie ist eh so ein, was ist schon ein Hippie, und ich will jetzt auch nicht Leute, es wird sicher wenig Leute geben, die sich so definieren, aber ich habe oft das Gefühl, so das Politische geht so ein bisschen verloren vielleicht.
Ja, eben deswegen war mir das vorhin auch so wichtig, eben dieses, das nochmal das zu betonen, dass du halt das mit der Gruppe zum Beispiel, auch mit deinen mystischen Dialogen im Kopf hast und so, weil sicher sind wir alle irgendwie an unseren Körper gebunden und halt gehen als Individuen durch die Welt und so. Aber eben auch, weil wir, glaube ich, ganz viel nicht wahrnehmen, was so sonst so abläuft. Also so, ich denke halt so an Quanten. Das ist jetzt auch nichts, was wir in der Physik, was uns da völlig unbekannt wäre, auch nur, wenn wir es nicht, auch wenn wir es noch nicht erklären können oder so. Aber ich meine,
der Anarchismus ist so unerklärlich wie die Quantenphysik.
Nein, das glaube ich gar nicht.
Ich finde den schönen Gedanken.
Aber ich glaube, dass man den schon erklären kann, und ich glaube, dass der Anarchismus schon eigentlich viel praktikabler ist, als viele Leute sich vorstellen, weil eben das so, das wird halt so abgewertet, als so, ja, und dann verstehen wir uns. Also man wertet etwas, was eigentlich positiv sein sollte, nämlich, dass wir uns verstehen und dass wir gut miteinander auskommen und dass wir
Erwachsene Menschen
sind, die eigenen Gefühle regulieren können und auch was nehmen können und so.
Und Verantwortung übernehmen. Ja.
Und auch mit Konflikten umgehen können und so. Aber eben, es hat halt so das Bild von wegen, es sei so, eben, es ist wie so mit so Blumen und Schmetterlingen, und es ist dann halt so happy peppy und man lebt irgendwie auf Acid, ist man die ganze Zeit eigentlich. Also es ist wie so im Rausch. Und das stimmt ja gar nicht. Das ist halt auch wieder nur so eine Diffamierungstaktik. Also man kann es ja sehr gut erklären. Also wenn wir eben mit uns selber klarkommen, dann schaffen wir es auch besser, miteinander klarzukommen. Zumindest auf lokaler Ebene. Eben wie es dann global ausschaut, da stehen dann halt einfach handfeste Machtinteressen dahinter und so. Und niemand behauptet, dass das jetzt so voll einfach wäre irgendwie.
Ja.
Aber
es ist auf jeden Fall anzustreben.
Ja, und es ist auch machbar. Und jeder, der halt wirklich mal, eben, das ist halt, glaube ich, das Ding, dass wir halt alle viel mehr traumatisiert sind, als wir wissen und uns eingestehen.
Ja.
Und eben gelernt haben, dass wir nicht mit sich selber klarkommen und mit anderen klarkommen, dass wir uns einfach fertig machen und anschreien und denken, ja, dann haben wir es rausgelassen.
Ja.
Und es ist dann, soll ich lieber gar nichts sagen?
Oder so? Voll. Es ist auch so diese, ich finde, Österreich ist da eh ganz groß in diesem Dinge nicht ansprechen.
Ja,
so, unter den Tisch kehren und über Generationen einfach nicht drüber reden. Und dann weiß niemand mehr, über was man eigentlich gar nicht mehr redet. Aber man redet einfach gar nicht mehr. So.
Voll. Voll. Und dann läufst du so rum mit voll schlechten Gefühlen die ganze Zeit und kennst dich überhaupt nicht aus, weißt gar nicht, wo kommt das eigentlich her. Und
dann noch ein schlechtes Gewissen.
Ja, natürlich hast du noch ein schlechtes Gewissen, vor allem wenn du eine Frau bist, als Frau sozialisiert oder als Flinterperson, bist du halt so, okay, wahrscheinlich bin ich schuld auch natürlich an dem Ganzen. Dann brauchst du irgendwie 5 Jahre Therapie, um so drauf zu kommen, nee, nein, das habe ich daher, da habe ich das her und jetzt kann ich lernen, damit umzugehen und das vielleicht nicht weiterzugeben, sollte ich mich reproduzieren auf die eine Art.
Ja, und ich glaube, dass wirklich so eine Kultur des eben des Dialogs und des sich gegenseitig Zuhörens und eben über diese tiefen Stellen in der eigenen Seele einfach auch zu sprechen und da so das braucht, um zu heilen. Mhm. So, weil so diese Psychotherapie und Psychoanalyse und so, das sind tolle Methoden, aber sich da allein durchzukämpfen, ist halt auch hart einfach.
Mhm.
Ja. Ich glaube, das ist was, das brauchen wir einfach. So da sich ja, gegenseitig zu öffnen. Ich glaube, dass es unsere Generation jetzt eh schon viel mehr macht, so dass wir eh viel mehr reden.
Ja, auf jeden Fall.
Aber so, dass eben diese Workshops sehe ich so als Versuch, so einen Raum auch zu bauen. Also da sich selbst und die Welt einfach besser kennenzulernen. So.
Mhm. Also quasi Tarot als Tool.
Ja.
Um eine das habe ich mir da aufgeschrieben, zum Erreichen von Anarchie als gesellschaftliche Vision.
Ja. Ja, wäre ich voll dafür, ja. Das als Ziel, so. Wie sagt man, das als Ziel einfach herzunehmen. Ja.
Ja. Ich finde auch, warum nicht einfach die hehrsten Ziele sich setzen? Warum nicht einfach das größte Ziel sich setzen? Ich verstehe auch nicht, warum Leute immer so, weißt du, so ihre eigenen Wünsche und Träume beschneiden und klein machen und so.
Ja.
Also warum sollen wir nicht alles verlangen? Wir kriegen eh nur einen Bruchteil davon, wenn überhaupt.
Ja. Man soll ja auch in Verhandlungsgesprächen immer eher einen höheren Preis gleich
ja, genau.
Ankern.
Voll.
Ja.
Also dann will ich halt gleich die Herrschaftslosigkeit.
Ja. Ja, ich bin dabei.
Vielleicht kann Tarot echt ein Tool sein, um halt eben diese Selbsterkenntnisse zu haben, um diese Erkenntnisse in der Welt zu haben, um dann die Idee zu bekommen, sich zu organisieren und dann halt irgendwie.
Ja, ich werde es herausfinden. Also ich habe da noch, also ich habe das ja noch nie gemacht. Das ist ja eigentlich ein Experiment.
Mhm.
Aber also für mich und dann auch für alle, die kommen. Aber ich glaube schon, dass das ein Potenzial haben könnte. Also ich habe auch so eine Theorie gelesen, so eine soziologische Theorie der Grenzobjekte, also wo eben alle möglichen, es kann auch eine Theorie sein oder auch halt wirkliche Gegenstände, so dazu genutzt werden können, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, also so transdisziplinär auch arbeiten zu können, so zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen oder auch lokalen Menschen in der Biologie zum Beispiel. Und das glaube ich, das könnte das Tarot schon sein, so etwas, wo wir irgendwie eine Kultur der Verständigung uns erarbeiten könnten.
Mhm.
Und es gibt ja auch schon so viel, ich habe auch jetzt von der die themenzentrierte Interaktion von Ruth Cohn, Paulo Freire, also das gibt ja schon urviel, was das probiert und was man so heranziehen kann. Aber ich glaube, das Tarot so als Zentrum zu nehmen, könnte doch recht kraftvoll sein. Aber wir werden es herausfinden.
Mhm, ja. Und du selbst, würdest du dich als Anarchistin verstehen?
Ja, du hast das jetzt wieder so aus mir rausgekitzelt, habe ich das Gefühl. So, und jetzt, wo ich hier bin, ist mein Initiationsritus. und jetzt, wo ich auch die Maria Galindo gehört habe, also weil ich habe mich als Jugendliche mal mehr mit Anarchismus auseinandergesetzt und habe dann nie mich getraut, Anarchistin zu nennen. Aber das gefällt mir jetzt ganz gut. Und auch anarchistische Wahrsagerin gefällt mir auch wirklich
ja,
sehr gut.
Voll.
So als Bezeichnung.
Yes.
Als Identität.
Ja.
Ja. Das ist irgendwie eine gute Mischung.
Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über PayPal einmalig zu spenden oder per Ko-fi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Hab's euch in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.